Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, Dong, herzlich willkommen. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist ja doch fast schon Messeende, zumindest für heute. Ja, herzlich willkommen, Robert Miesig. Alle Taz-Leser kennen ihn natürlich. Wir sind beim Du, deswegen bleibe ich auch beim Du, weil ansonsten würde es ein bisschen albern wirken. Du bist Autor der Taz, du bist Autor des Falter, das ist sowas wie die österreichische Taz.
Ist eine Wochenzeitung und ist eine Mischung aus Taz wöchentlich und fast schon sowas wie die Zeit, also so.
Okay. Und du bist Autor des Profil, das ist sowas wie der Spiegel Österreichs.
Ja, sowas.
Also es sind die beiden wichtigsten Zeitungen Österreichs, für die du auch schreibst. Du bist ja jemand mit starken Meinungen, also bist jetzt nicht so der stille Beobachter, der irgendwas erzählt, sondern immer mit starken Meinungen auch aufhältst. Du hast eine ganze Reihe von Büchern verfasst, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, aber fast alle beschäftigen sich mit Weltverbesserung, Systemkritik, Kapitalismus. Ist das so eine Leidenschaft von dir schon immer gewesen, Kritiker zu sein?
Ja, so bin ich geboren. Ja, so bin ich geboren. Nein, ich weiß auch gar nicht, ob es so stimmt. Das ist ja dann auch ein bisschen, die Covergestaltung ist ja ein bisschen anders als das, was dann drinnen steht. Also die erste Motivation ist natürlich schon, die Wirklichkeit zu verstehen und sich mit den Dingen zu beschäftigen und ein akkurates Bild der Realität zu finden. Also das mal die analysierende Part. Dass man dann notgedrungen dazu kommt, dass es verbesserungswürdige Aspekte der Wirklichkeit gibt und die nicht verschweigt. Ja, das ist mir vielleicht, oder man kann es ja auch, oder eine andere Reaktion wäre natürlich sozusagen depressiver Fatalismus. Auch das ist mir nicht wirklich in die Wiege gelegt. Ja? Ich bin ein sonniger Mensch. Ja.
Gut. Du hast auch noch diverse Preise gewonnen, nicht nur Bücher veröffentlicht. Das sind österreichische Preise, die man hier nicht so kennt. Einen kennt man, aber der ist nicht österreichisch, Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch und den österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. Und das ist besonders nett, du bist Journalist des Jahres in Deutschland geworden in der Kategorie Online.
In Österreich.
In Österreich? Ja. Ei, Mann, echt. Ich hätte gedacht, die Deutschen hätten dir auch mal einen Preis verliehen.
Nein, die Deutschen haben mir noch keinen Preis verliehen. Also falls da jemand mit Preisen unter ihnen ist, das ist vielleicht ein guter Hinweis.
Also ab nach Österreich, ja, da kriegt man einen Preis. Du warst letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du vorher auch schon mal in Griechenland warst, du warst letztes Jahr häufig in Griechenland, auch um eben die erste linke Regierung in Europa nach etlichen Jahrzehnten wieder mal einfach zu beobachten. Du hast, das ist so ein schöner Satz in deinem Buch, also in dem jetzt aktuellen, mal gucken, wie das geht, linkes Regieren und ob das eigentlich geht. Du warst auch in Spanien aufgrund der starken linken Bewegung Podemos, in Griechenland heißen sie Syriza. Du hast auch zwischendurch, du hast einen Blog, du bist Kolumnist, du hast berichtet, wie du Flüchtlinge aus Ungarn in deinem eigenen Auto nach Österreich geschmuggelt hast. Also du bist nicht nur irgendwie jemand, der starke Meinungen hat und die ausschreibt, sondern du bist tatsächlich auch ein Politaktivist.
Ja, in einem gewissen Sinne. Also ich bin natürlich schon in erster Linie mal ein teilnehmender Beobachter und Journalist, also das heißt, also die aber es gibt eine aktivistische Note oder Seite, ja.
Also weil ich, das ist zumindest mein Eindruck gewesen bei dem Lesen des Buches, das ist eine Mischform, es fängt stark theoretisch an, du versuchst nochmal zu erklären. Also ich muss jetzt zugeben, ich und der Marxismus und die Kapitalismuskritik, wir haben auch eine Geschichte, wir zwei. Also ich habe, glaube ich, 8 blaue Bände, ich habe bestimmt 10 Marx-Lesekreise an der Uni besucht und ich habe trotzdem immer noch nicht so richtig Ahnung, wie das funktioniert mit dem Kapitalismus. Du machst das ganz, also wirklich für blöde und das ist keine Kritik, sondern du machst ganz anschaulich, was eigentlich gerade noch mal los ist, also in welcher Situation sich der Kapitalismus befindet. Er hat ja, also dein Buch hat den etwas schrägen Titel Kapitalismus, der also darauf hindeutet und der Unterzeile noch deutlicher wird, wird der Kapitalismus sterben? Und wenn ja, würde uns das glücklich machen. Wie kaputt ist denn der Kapitalismus?
Na, möglicherweise eben sehr kaputt. Also das ist eben die Frage, um die das Buch mal kreist von der Ausgangssituation. wir Linken, sagen wir mal so, oder der gemeine Durchschnittslinke, und die gemeine Durchschnittslinke würde ja in etwa so sagen, ja, es ist eine furchtbar falsche Politik und Neoliberalismus und Austerity-Kurs und wenn man das alles besser machen würde, wären alle Probleme gelöst. Und ich glaube sehr wohl, dass einiges an furchtbaren Problemen, die wir insbesondere in Europa haben, nicht der Fall wären, wenn man sozusagen quasi der keynesianischen Interpretation folgen würde. Aber die Frage ist, ob nicht fundamentaler etwas nicht mehr funktioniert an dieser Maschine, sodass du das nicht mehr so flott bekommen würdest, wie in den im Vergleich zu den zu langen Phasen des Kapitalismus, wo der ja sozusagen quasi extreme Dynamik, Wohlstandsgewinne, Wohlstandszuwächse in bestimmten Phasen eben auch der europäischen und amerikanischen Geschichte über den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates auch sozusagen Massenwohlstand bis hin zu mehr Gerechtigkeit, nennen wir es mal sanft, hingekriegt hat. Und die Frage ist eben, die ich aufwerf, ob das heute überhaupt noch möglich wäre. Ja? Und da gebe ich durchaus skeptische Antworten in der Art eines Indizienprozesses. Ja? Ich mache ja auch keine starke Meinungen. Also da halte ich mich dann schon zurück mit der Meinung oder gar mit der Prognose, dieses Ding kollabiert am übernächsten Donnerstag. Ja? Also sozusagen der Kapitalismus wurde von genügend Leuten schon totgesagt, die den Nachteil haben, dass sie tot sind und er immer noch lebt. Ja? Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber Indizien zusammenzutragen, die den Schluss zumindest nahelegen, es in Erwägung zu ziehen, dass dieses Ding nicht mehr reparabel ist, das ist der Versuch in diesen ökonomischen theoretischen Passagen oder wirtschaftstheoretischen oder wirtschaftspraktischen analysierenden Passagen, die jetzt aber auch nicht so theoretisch sind, dass man es, also ich versuche die Dinge auch immer sozusagen zu übersetzen, auch die Arbeiten anderer Ökonomen in dem Fall ja sehr stark zu übersetzen auf eine Art, dass das ein durchschnittlich interessierter Laie auch verstehen kann. Also man darf nicht ignorant sein, dann wird man es nicht verstehen, aber man braucht keine Grundbildung dafür, um das verstehen zu können.
Genau. Ich will jetzt aber weniger tatsächlich auf deine Definition, ein großer Punkt ist ja das Schuldenmachen, was du hier aufmachst, was da auch schiefgelaufen ist. Vielleicht heute mal tatsächlich in den eher hinteren Teil des Buches gehen, weil er eben auch so aktuell anschließt, eben an Griechenland, also jetzt mit einer ganz einfachen Frage, ist die Politik, die die EU betrieben hat, ein Grund, warum es Syriza überhaupt gibt?
Ja. Ich meine, natürlich, das sind die fiesesten Interviewten, die sozusagen auf eine pointierte Frage dann einfach Ja sagen.
Warum?
Es ist ja völlig klar, also natürlich hatte Griechenland ein korruptes, grundsätzlich schon problematisches Parteiensystem, das aber möglicherweise nicht kollabiert wäre ohne der ökonomischen Krise und ohne die Art und Weise, wie die Europäische Union oder die Eurozone auf diese Krise reagiert hat. Also mit einer Art Zwangsjacken-Austeritätspolitik, die nicht funktionieren kann und gleichzeitig beim Nicht-Funktionieren quasi die Hälfte der Bevölkerung in bitterstes Elend stürzt. Das hat natürlich zum Kollaps insbesondere der Sozialdemokratischen Partei geführt, der PASOK, die das Pech hatte, in diesem Moment gerade die Regierung zu stellen und damit zum bis heute eigentlich zum Verschwinden der PASOK und zum eigentlich Ersetzen derselben durch Syriza.
Du bist ja nicht einfach nur nach Griechenland gefahren, hast da so ein bisschen auf den Marktplätzen dich umgehört, sondern du bist eng befreundet, muss man auch sagen, mit Yannis Varoufakis, den du ja auch ausreichend zitierst in dem Buch. Du hast Tsipras getroffen, der dir seine Sicht der Dinge erzählte, und zwar eben bevor die Regierung trotz des klaren Neins zu dem Austeritätspaket der EU seitens der griechischen Bevölkerung sie ja trotzdem durchgezogen hat. Eine etwas vielleicht, das ist keine ketzerische Frage, aber es ist so, dass du in dem Buch sagst, dass sozusagen die Bankenrettung in der Folge der Lehman Brothers Pleite, die uns ja nun alle dazu getrieben hat, nicht mehr nur die blauen Bände zu lesen. Es gab viele Leute, die dann wieder, die blauen Bände wurden ja in Masse dann wieder nachgedruckt, weil die Nachfrage so hoch war, sondern wir lasen dann auf einmal wieder Wirtschaftsteile, Wirtschaftsreportagen. Man hat das ja richtig gefressen, weil man wissen wollte, was ist jetzt los, gehen wir unter. Das hat sich ja wieder ein bisschen beruhigt. Vielleicht unintelligenterweise. Und du sagst, man hat es einfach nicht probiert. Man hatte den Mut nicht, diese Banken einfach sterben zu lassen. Also man hat die Alternative, sie einfach eben nicht zu retten, staatlicherseits. Man hatte den Mut nicht, das auszuprobieren. Oder habe ich das falsch?
Ja, natürlich hat man das nicht. Ich maße mir auch nicht an zu sagen, dass man diesen Mut haben hätte sollen. Ich meine, es wird dann gern auch dieses Beispiel gebracht, die Isländer haben es eben so gemacht. Als kleines Land kannst du sowas mal machen, wenn die ganze Welt, das gesamte Weltbankensystem zusammenbrechen lässt, wäre das schon mal was anderes noch, weil dann könnten auch die isländischen Sparer nicht sozusagen zu englischen Banken gehen. Also so sozusagen alles Dinge, die man sozusagen in einem Land ausprobieren kann, kann man nicht deswegen sozusagen schon in allen ausprobieren. Und gleichzeitig, es hat natürlich, man weiß nicht genau, was dann passiert. Also dann sind natürlich, wenn in einem großen Dominoeffekt das Weltfinanzsystem zusammengebrochen wäre, dann wäre es sozusagen als erstes mal hingewiesen und es wäre kein Geld mehr aus dem Bankautomaten gekommen. Möglicherweise hätte man dann neue Banken aufbauen müssen, neue Banken rekapitalisieren und so weiter und so fort. Wäre vielleicht gegangen, möglicherweise wären wir aber in den rauchenden Ruinen gesessen. Kein Mensch hätte mehr Geld aus dem Automaten ziehen können, kein Mensch hätte mehr einkaufen können, kein Bäcker hätte mehr was produziert und marodierende Horden wären herumgezogen und hätten das bisschen, was andere noch haben, versuchen zu erobern. Die Polizisten hätten es zum Beispiel leicht gehabt, weil die sind schon bewaffnet. Ne? Also das ist sozusagen etwas, was man nicht unbedingt ausprobieren soll, eine solche Art des Endes des Kapitalismus, weil wir wissen ja sozusagen, es ist unangenehm im Kapitalismus zu leben, aber es kann noch unangenehmer sein, nicht im Kapitalismus zu leben, wenn die Alternative gewissermaßen Ruine ist, ja, oder vollkommene, was weiß ich, Failed State oder so. Ja? Also wenn man Failed State stellt man sich auch nicht hin und sagt, super, wir haben wenigstens keinen Kapitalismus.
Es gibt eben, also kommen wir zurück zu Griechenland, nämlich, also auf das sich meine Frage bezieht, es gab ja dann eben diese Situation, nehmen die das jetzt an oder nicht? Und dann schreibst ja auch du, gut, sie hatten im Prinzip keine Wahl. Sie waren von der Alternative gestellt, zerstört zu werden, ist auch, ich glaube, du lässt das ja auch durch Tsipras sagen, oder eben mitzuspielen in diesem austeritätspolitischen Paket. Die Frage ist, ich weiß immer nicht, was das denn heißt. Also mit was hat denn die EU gedroht? Was wäre denn die Zerstörung gewesen? Also wie hätte die ausgesehen?
Na, die Zerstörung, also sozusagen, die EU hat nicht nur gedroht. Ja, die EU hat ja gewissermaßen die Eurozone, muss man auch genauer sagen, hat ja in dem Fall durch die Europäische Zentralbank unmittelbar nach dem Ausrufen des Referendums die Atombombe gezündet mal und die griechischen Banken geschlossen und den Leuten gesagt, ich habe schon wieder vergessen, ihr dürft nicht 30 Euro am Tag rausziehen und so weiter und es haben sich lange Schlangen gebildet und so weiter und so fort und Kapitalverkehrskontrollen auf ganz katastrophale Art und Weise, also wenn du ein Unternehmen bist, ein Startup ist und einen Server aus Birmingham bestellen willst, aus dem nicht mehr bezahlen können und kannst das in Wirklichkeit bis heute nicht bezahlen, wenn man vergisst, also man soll nicht vergessen, dass diese Kapitalverkehrskontrollen noch im Gang sind. Ja? Also wenn ich jetzt nach Griechenland zum Beispiel fahre, weil ich eingeladen bin von irgendeiner deutschsprachigen, also österreichischen oder deutschen Stiftung, dann sagen mir die alle, bitte organisieren wir das so, dass das die Mutterstiftung zahlt, weil aus Griechenland dürfen wir das nicht überweisen. Ja? Also so absurd ist das. Ja? Also da hat wirklich die Europäische Zentralbank die Atombombe gezündet und das wird dann immer so sachlich nach Regelhaftigkeit argumentiert. Ja? Aber du findest in dieser Regelhaftigkeit, die ja für in Normalzuständen, für mögliche Notsituationen geschrieben werden, die man sich aber dann ja nicht vorstellen kann, natürlich immer eine Regel, die sagt, das muss so sein oder es muss auch ganz anders sein. Das heißt, man hätte die Regeln auch ganz anders auslegen können. Also es war natürlich ein politischer Akt, die Banken zu schließen, um der griechischen Bevölkerung zu zeigen, passt auf, und auch der griechischen Regierung zu sagen, hey, schaut, wir sind am längeren Ast. Das war einmal das Erste. Und das Zweite war, dass sehr offen damit gedroht worden ist, dass man dann, wenn Griechenland dieses Rettungspaket nicht annimmt, die griechischen Banken de facto in den Bankrott treibt und dann werden sozusagen das griechische Finanzsystem mit allen Folgen, also mit allen Folgen zum Beispiel für die griechischen Sparer und für die normalen Griechen, zusammengebrochen.
Und jetzt ist es doch aber so, also die haben ja Tsipras, Syriza hat ja etwas tatsächlich hingekriegt, was ja doch, glaube ich, viele Leute erstaunt hat. Also sie haben abstimmen lassen, ob man da mitspielt in dieser Eurozonenpolitik. Es wurde klar gesagt, nein, dann haben sie es aber doch getan und sie wurden trotzdem wiedergewählt. Das ist jetzt schon ziemlich erstaunlich, finde ich. Und gleichzeitig gab es einen Verlust, das ist ja kein Geheimnis, Varoufakis ist wegen dieser Entscheidung der griechischen Regierung dann ausgetreten. Zumindest kennt man kein anderes Statement. Hätte es denn, also du kennst ihn ja auch sehr gut und es ist ja auch in dem Buch beschrieben, hätte er das nicht gemacht? Also war er da wirklich dagegen?
Also ich bin nicht der Sprecher von Yannis Varoufakis und will es nicht einmal sein. Ja? Ich würde mal sagen, nee, er hatte keinen funktionierenden Plan B. Ja? Also sozusagen, er hatte 10 Leute, die in irgendeinem Kammerland einen Plan B ausgearbeitet haben, der A, nicht existiert hat und B, wenn er existiert hätte, hättest du ihn ja vorher vorbereiten müssen mit allen mit allem, was dazugehört. 3000 Beamte müssen Gewehr bei Fuß stehen, damit sie am Tag X losgeht mit dem Plan B. Damit wäre er gleichzeitig auch so bekannt gewesen, dass sozusagen er schon wieder konterkariert gewesen wäre. Also hast auch keinen Plan B auf diese Art und Weise haben können, ist meine feste Überzeugung. Auf jeden Fall gab es ihn, aber das ist wurscht, auf jeden Fall gab es sie nicht, ihn nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das vor diesem Hintergrund hat halt Tsipras gekämpft wie ein Löwe und gleichzeitig haben sie Fehler gemacht im Vorfeld auch, also sozusagen sie waren nicht wahnsinnig talentiert im Schmieden von Bündnissen, auch ins Lager des Feindes hinein, wenn man das jetzt mal so militärisch formuliert, und an diesen Fehlern war Varoufakis mindestens genauso beteiligt wie Tsipras, also da kann sich Yannis auch nicht wirklich meiner Meinung nach so abputzen. Und in diesem Moment hatten sie, glaube ich, kaum eine andere Alternative. Und genau aus dieser Haltung heraus haben, glaube ich, die Griechen auch ganz normal bei dieser Wahl reagiert. Nämlich zu sagen, ja, sie haben es versucht, sie haben gekämpft wie der Löwe, die anderen waren böse. Jetzt sind wir in der Situation, sie haben das Einzige genommen, was möglich ist und sie sind immer noch besser als die anderen. Ja, also, und außerdem haben wir persönlich Vertrauen zu Tsipras. Ja? Und aus dieser Mischung, quasi aus politischer, wie soll man sagen, Realitätsnähe der Wähler und gleichzeitig seiner persönlichen Popularität, hat Tsipras diese Wahlen dann nochmal gewonnen und zwar eigentlich also auf der Prozentebene, ohne etwas verloren zu haben gegenüber seiner triumphalen ersten Wahl, dass die Wahlbeteiligung generell niedriger ist, also sozusagen jede Partei quasi ein bisschen was verloren hat, in absoluten Stimmzahlen, ja, ist der Fall, ja.
Wie ist es denn jetzt, das linke Regieren? Also war das ein linkes Regieren, wie du dir das so vorstellst, oder eine linkes Regierung im Rahmen der Möglichkeiten innerhalb dieses Systems? Vor allem, wie ist es jetzt? Also ist es jetzt ein ganz normales Regieren oder hat das noch was mit linkem Regieren zu tun, was auch immer das sein mag?
Naja, also sozusagen... Natürlich ist es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also ein kleines, bankrottes Land, das sozusagen von den Gläubigern de facto zu dem gezwungen wird, das zu machen, was die Gläubiger wollen, kann nicht wirklich das totale Paradies des linken Regierens sein. Unter diesen Bedingungen wirst du das auch nicht sehr viel anders machen können, wie wir sehen. Ja, also vielleicht hätte man ein paar Dinge besser machen können, also sozusagen, wenn man besser Bündnisse schmiedet, hätte man sozusagen vielleicht innerhalb der Eurozone mehr rausholen können an Zugeständnissen, wobei die natürlich auch sehr entschieden waren, denen keinen Millimeter entgegenzukommen, eben auch aus innenpolitischen Erwägungen der anderen Länder. Ja? Also Spanien, der konservative spanische Premier hätte natürlich alles getan, um das zu verhindern, dass die ein Erfolgsmodell werden können, weil das hätte dann ja auch eine Ausstrahlungswirkung auf Spanien gehabt und so weiter und so fort. Ein linkes Regieren innerhalb der Europäischen Union unter den Bedingungen des Netzwerkscharakters des globalen Kapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Architektur der Europäischen Union und mit ihren Abläufen und der Schwierigkeiten, da überhaupt irgendwie zu positiven Veränderungen in jede Richtung zu kommen, weil sozusagen alles so bleiben, so zu lassen, wie es ist, weil da braucht man keine Mehrheiten dafür, als sozusagen etwas positiv zu verändern, weil da braucht man dann die Mehrheiten innerhalb der Europäischen Union, zu denen du da nicht kommst, ist natürlich grundsätzlich schwer. Da kann man dann die Frage stellen, ob in dieser Architektur dieses neoliberalen Kapitalismus linkes Regieren überhaupt noch möglich ist. Jenseits dieser theoretischen Frage gibt es dann natürlich auch praktische Fragen. Ja, innerhalb der Europäischen Union ist es sicher schwerer, in einem kleinen Land links zu regieren, als in einem machtvollen Land. Und besonders dann, wenn in drei machtvollen Ländern linke Regierungen an der Regierung wären, dann wäre es schon deutlich einfacher, linker zu regieren, als wenn es halt nur in drei kleinen Ländern der Fall ist. Da spielt sozusagen einfach die praktisch reale Seite der Machtpolitik eine natürlich entscheidendere Rolle und nicht das, was in irgendwelchen Regeln festgeschrieben ist. Das soll man auch nicht vergessen.
Ist denn dieser gar nicht so kleine Hoffnungsschimmer letztes Jahr mit Syriza, mit Podemos, auch auf dem nördlichen Balkan, diese neue Bewegung jetzt von Varoufakis und seinen politischen Freunden gegründete Bewegung, DiEM, was auch immer das heißt.
Ich kann nur sagen, ich weiß, warum es so heißt, weil er wollte es eigentlich Eudora nennen und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben, du, das ist im deutschsprachigen Raum und in Italien eine Waschmaschine, du kannst es nicht Eudora nennen und deswegen heißt es DiEM.
Also heißt das irgendwas?
Ich glaube, Democracy in Europe Movement.
Naja, okay. Also das ist ja ein bisschen das Ergebnis sozusagen jetzt, ne? Dieses kurzen linken Hoffnungsschimmers. Ist das, was hältst du, also um jetzt, es kommt in deinem Buch, dafür warst du zu spät, glaube ich, ja auch gar nicht vor, aber ist das, also es ist ja so, ne, ein Ergebnis der erstmal des Aufscheins dieser linken Bewegung, die, ja, würdest du jetzt sagen, gescheitert sind oder ist das schon eine zu harte Vokabel und wie beurteilst du die Möglichkeiten dieser Bewegung von Varoufakis, nochmal tatsächlich sowas wie eine neue gesamte paneuropäische linke Bewegung?
Also erstens mal ist es, man soll es jetzt auch nicht größer reden, als es unmittelbar sein kann. Ja? Was Varoufakis da versucht, ist ein Netzwerk europäischer NGOs, Parteien, Einzelpersonen, Initiativen und so weiter zusammenzubringen, damit Leute, die es ja schon gibt oder Gruppen, die es ja schon gibt, aber jeder so in seinem eigenen Vorgarten agiert, an einer Stelle gemeinsam an einem Strang ziehen und sich auch zu vernetzen und kennenzulernen, was ja auch sozusagen schon mal praktische Vorteile hat für Entwicklung einer gemeinsamen Politik, gemeinsam kampagnenfähig zu werden und so weiter und so fort. Entlang so einer Schlüsselfrage, die auch vielleicht etwas mit den Schlüsselerlebnissen von Yannis Varoufakis in der Eurogruppe zu tun hat, nämlich für Demokratie in Europa. Ja? Natürlich wird es davon ausgehen, andere Forderungen auch jenseits der Demokratisierungsforderung geben. Das ist es jetzt, glaube ich mal. Ich glaube, was es natürlich grundsätzlich bräuchte, ist in Europa eine Art von Allianz all jener, die diese Politik, sozusagen neoliberale Austeritätspolitik in Europa und damit diese was damit ja auch verbunden ist, ja, dass immer mehr sich einschlägt, so ein die gegen die. Ja? Jeder versucht nur mehr allein zu überleben und es ist sozusagen gibt auch keinen gemeinsamen europäischen Geist für etwas Positives, sondern sozusagen auf der nationalstaatlichen Ebene konkurrieren jetzt plötzlich alle gegeneinander. Ja? Und da etwas, dafür bräuchte es eine Allianz all derjenigen, die da dagegen sind oder die für das andere sind, die sozusagen sowohl politische Parteien oder politische Akteure bis hinein in die politische Mitte umfassen sollten, als auch normale Leute oder NGOs und verschiedene andere dieser Organisationen. Das wäre natürlich etwas, was es braucht. Ja? Aber mit einer realpolitischen Strahlkraft. Also da gehören dann auch progressive Christdemokraten und Sozialdemokraten genauso hinzu wie die neuen Linksparteien und die neuen linken Wahlbewegungen, wie man sie auch nennen könnte.
Ich glaube, einer der Vorwürfe an jetzt diese DiEM-Geschichte oder so, ich habe mir damals auch die Übertragung dieses Gründungskongresses angeguckt, ist natürlich zu Recht und auch wieder nicht zu Recht, dass es natürlich kein klares Programm gibt. Man erwartet irgendwie ein bisschen mehr als wir müssen zusammenschließen und die sind alle fies und die Herrschaft der Banken und so weiter brechen, aber es gibt so wenig tatsächlich so eine klaren Ansagen und es gibt einen Moment in deinem Buch, wo du die SPD beschreibst, also eine Konferenz oder einen Parteitag besuchst und beschreibst, dass selbst innerhalb der SPD Du sagst Schlüsselvokabeln für Propagandazwecke, Begriffe wie Wettbewerbsfähigkeit irgendwie, zu sagen, selbst in einer sozialdemokratischen Partei ist sowas wie ein sozialer, das ist überhaupt kein Thema mehr, was eigentlich das eigentliche Programm der SPD ist. Ich glaube, das ist Teil ihrer Pleite, die sie jetzt gerade einfahren. Aber wenn selbst so eine Partei, die eigentlich alle also Mitgliederzahlen ohne Ende hat, dieses Programm fahren lässt, warum hofft man da drauf, dass es noch eine, dass es überhaupt eine Mehrheit gibt, die sich hinter einem eher sozialistischen sozusagen Vorschlägen?
Naja, erstmal, wie soll ich sagen, nicht hoffen auch nicht schön ist. Also es gibt dieses schöne Wort, glaube ich, von Karl Valentin, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Das Zweite ist, ich meine, wir haben verschiedene Modelle, wenn man jetzt sozusagen, wir haben verschiedene Modelle, wie es zu einer Revitalisierung der Linken kommen kann. Ja? Und wir sind alle recht. Ja? Also wenn man sich anschaut, eine der Revitalisierungen ist sozusagen das Modell Syriza, sozusagen eine korrupte, in die Mitte gerückte, unfähige Sozialdemokratie verschwendet und wird durch eine neue Linkspartei vollständig ersetzt. Ein vergleichbares Modell ist ein bisschen Podemos in Spanien. Das andere Modell ist, was wir uns ja eigentlich auch, also das hätte kaum jemand zu erhoffen gewagt, die Art und Weise, wie in Großbritannien mit Corbyn eigentlich die rechteste Sozialdemokratie, sozusagen die blairistische, nämlich die den Blairismus in Gestalt des Blair erfunden hat, sich neu positioniert und damit ja auch auf die Art, das ist ja nicht einfach passiert, sondern es ist ja passiert, weil sich sozusagen in einer großen Wahlbewegung, einer Urabstimmung, sowohl die Parteimitglieder auf die Hinterfüße gestellt haben. Es war ja wirklich eine Bewegung, ja, Bewegung von unten, ein anderer gewählt worden ist. Also das finde ich ja fast nur das Überraschendere. Und also sozusagen, das hätte ich nicht so leicht erwartet, wie das Entstehen neuer großer linker Parteien, ja, um ganz ehrlich zu sein. Und das ist natürlich das andere Modell. Und wir sind in Wirklichkeit alle recht. Ja. Wir müssen von dieser depperten Politik wegkommen. Ja. Welche Mechanismen und welche politischen Kräfte dann daraus entstehen, oder in diesem Prozess entstehen und diesen Prozess dann vorwärts treiben, wir sind alle recht. Ich habe ein großes Zelt. Ja.
Ja, du sagst ja auch so ein Prophet, das ist prophetisch, ne? Du sagst, das System muss neu gedacht werden. Das sind so Sätze, ne?
Naja, das jetzt sind wir mal wieder woanders. Tatsächlich, wenn man die Frage stellt, wenn man sozusagen die Frage aufwirft und den Indizienprozess macht, den ich beschrieben habe, und zu dem Schluss kommt, es gibt zumindest gute Gründe anzunehmen, dass dieses ökonomische System aus verschiedenen Gründen, also chronisch niedriges Wachstum, chronisch niedrige Produktivitätszuwächse, auch die demografische Seite, dadurch sozusagen aufgehender Ungleichheitsschere, damit logischerweise hohe Vermögen und gleichzeitig hohe Schuldenpositionen anderer, wenn das nicht mehr vollständig reparierbar ist, muss man sich die Frage stellen, was kann dann eigentlich sein? Dann gibt es in Wirklichkeit drei Möglichkeiten. Die eine, die ich schon geschildert habe, ein Krach, und alles ist hin. Die zweite Möglichkeit ist sozusagen dieser chronische Niedergang, wie wir ihn eigentlich eh so erleben. Ja? Also jedes Jahr ein bisschen schlechter und jedes Jahr mehr ökonomischer Stress und jedes Jahr mehr Pleiten und mehr noch ein Land in der Krise, in der Peripherie und so weiter und so fort. Noch mehr schlechte Stimmung und noch mehr AfD wegen schlechter Stimmung und also sozusagen all die Prozesse, die wir gerade so erleben. Also sozusagen so ein sukzessiver Niedergang. Und das Dritte wäre, wie kann es anders gehen? Gibt es unter diesen Bedingungen eine Art der Transformation, an dessen Ende nicht chronisches schlechter werden, sondern eine Art von Neukonfiguration steht? Ja? Ich glaube, so richtig Pläne und Programme dafür kannst du eh nicht haben, weil sich die Wirklichkeit, selbst wenn du sie hast, selten an Programme hält. Ja? Die menschliche Geschichte hat nie so funktioniert, dass sich wie, also es hat schon Philosophen und Leute gegeben, die wie der Architekt versucht haben, die optimale Gesellschaft quasi im stillen Kämmerlein einen Plan zu zeichnen und dann versucht man die menschliche Wirklichkeit dem Plan anzugleichen. Das funktioniert nicht. Ja? Also es sind ja immer nur Prozesse, wo manche Ziele haben, manche versuchen diese Ziele zu verwirklichen, Teile der Ziele können sie verwirklichen, manche Ziele werden nicht verwirklicht, aber auf dem Weg dorthin entsteht irgendwas anders, was man sich vorher gar nicht vorgestellt hat. Es gibt Kämpfe, wo die einen in die eine Richtung ziehen, die anderen in die andere Richtung drücken. Das ist ein Kräfteparallelogramm, wo es dann in keine Richtung von beiden geht, sondern in irgendeine andere, was sich auch wieder hinter dem Rücken der Akteure vollzieht. So passiert Geschichte und so passieren sozusagen auch die Entstehung neuer gesellschaftlicher Zustände, wenn man es jetzt mal so ausdrückt. Ja? Oder simpel gesagt, die 68er wollten die Revolution, und herausgekommen ist die Homo-Ehe. Ja, ist auch nicht schlecht, ja, aber halt was anderes.
Robert Miesig, vielen Dank. Wir sind leider mit der Zeit am Ende. Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Sie können es sogar dort kaufen. Es ist eine wunderschöne Mischung aus tatsächlich einer nicht ganz klassischen, gelehrten marxistischen Kapitalismuskritik und eben mit diesen schönen Reportageteilen aus den Ländern, die es mal anders versucht haben. Und es gibt auch noch einen Teil, wo Robert selber Vorschläge macht, wie man das System neu denken kann, zu denen wir jetzt konkreter nicht mehr gekommen sind. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, Robert.
Herzlichen Dank, Doris, und danke Ihnen.